Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Erich Fischer in seiner Serie über die letzten Stationen im Leben Jesu in einem fünften Teil zu Ihnen zum Thema Das Erbe eines Königs. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung, gelesen von Markus Berchtold. Weiter hören wir noch das Lied O du Lamm Gottes, das da getragen. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Heute wird uns Erich Fischer die Botschaft weitergeben. Sein Thema lautet Das Erbe eines Königs. Ich möchte die Schriftlesung vornehmen und ich bitte Sie dazu, wenn möglich, aufzustehen. Ich lese Johannes 19, die Verse 17 bis 24. Johannes 19, die Verse 17 bis 24. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte.
Still will ich ruhen, still will ich rasten in dem, was du hältst. Ja, liebe Gemeinde, nachdem wir uns schon über einen längeren Zeitraum mit den verschiedenen Stationen im Leben Jesu beschäftigt haben, will ich heute Morgen nun einen fünften Teil unter das Thema stellen, das Erbe eines Königs. Doch zuvor, nur so zur Erinnerung, noch ein paar Worte zu der vergangenen Botschaften. Die erste, vielleicht erinnern Sie sich noch, drei richtungsweisende Ereignisse. Hier ging es um die Versuchung in der Wüste, auf dem Zinnen des Tempels und auf einem hohen Berg. In der zweiten Botschaft mit dem Titel Auf dem Weg nach Jerusalem begleiteten wir Jesus hinauf nach Jerusalem. Und in dieser Botschaft machten wir uns Gedanken darüber, was es bedeutet, damals wie auch heute Jesus nachzufolgen. Die dritte Botschaft nun stand unter dem Titel Die Botschaft des krähenden Hahnes. Hierin haben wir diverse Wahrnehmungen aufgezeigt, an und in denen die Menschheit Gottes Souveränität erkennen können. Zum Beispiel in seinem Wort, in seiner Schöpfung und zuletzt in einer persönlichen oder weltweiten Not. Das letzte Mal haben wir die vierte Botschaft gehabt und sie stand unter dem Titel Und der Herr wandte sich um. Es ist quasi die Fortsetzung zur dritten gewesen. Wir haben nämlich noch einmal Lukas 22, die Verse 61 und 62 betrachtet, da aber unter dem Gnadenblick Jesu. So, nun heute Morgen die fünfte Botschaft und sie steht, wie bereits angekündigt, unter dem Titel Das Erbe eines Königs. Wir haben bereits in der Schriftlesung in den Predigttext hineingehört. Wer sich aber auch für die vorangegangenen Ereignisse interessiert, der kann das gerne im Johannes 19 zu Hause einmal im Stillen nachlesen. Da erfahren wir, dass der Prozess gegen Jesus stattgefunden hat. Die hohen Priester haben aufgebaut auf fadenscheinigen Anschuldigungen ihr Urteil gefällt, Tod durch Kreuzigung. Ebenso gehört die Verleugnung des Petrus, mit der wir uns ja eingehend beschäftigt haben, der Vergangenheit an. Und auch die Kreuzigung ist erfolgt. Und nun hängt der unschuldig Verurteilte am Fluchholz. Und hier an dieser Stelle, also ab Vers 19 bis und mit Vers 24, setzt der Predigttext ein. In diesem bereits gelesenen Text begegnen wir einer der merkwürdigsten Szenen auf dem Leidensweg Jesu. Es geht um eine Erbschaft, bei dem wir selbst nahe beteiligt sind. Zuerst wird unser Blick auf den Erblasser, also den, den es zu beerben gilt, gerichtet und auf sein außergewöhnliches Sterbelager. Dann wird von einer Inschrift berichtet, welche den Anwesenden Auskunft über den Sterbenden geben soll. Und weiter erfahren wir etwas über das Vermächtnis des Erblassers und endlich sehen wir auch die Erben. Sie hinterlassen, und auch das ist nicht ganz neu, einen ziemlich schlechten Eindruck. Warum wohl? Nun, in unserer Szene wohl aus drei Gründen. Erstens haben sie sich zu seinen Lebzeiten überhaupt nicht um den Sterbenden gekümmert. Er war ihnen gleichgültig. Erst jetzt, wo sie damit rechnen können, dass es mit seinem Tod nicht mehr lange dauert, erst jetzt wird er für sie interessant. Geschwister, das hat sich seither, wenn auch in ganz anderen Beziehungen, millionenfach wiederholt. Interessant wird bei vielen ein Sterbender erst dann, wenn es ums Erben geht. Zweitens verhandeln sie über das Erbe noch zu seinen Lebzeiten. Gierig können sie es nicht erwarten, die wenige Habe des Sterbenden an sich zu bringen. Und drittens tun sie es ohne Skrupel in seiner Gegenwart unmittelbar zu seinen Füßen. Jesus kann zuhören und kann alles mitverfolgen. Lasst uns nun als erstes vor dieses außergewöhnliche Sterbelager treten und den Erblasser, also den, der etwas zu vererben hat, näher beleuchten. Es fällt auf, dass sein Sterbelager nicht geschmückt ist. Keine Rosen zu seinen Füßen. Höchstens auf Dornen fällt unser Blick, welche dem Sterbenden auf das Haupt gedrückt wurden. Auch umgibt ihn, wie man das eigentlich erwarten könnte und wie es am Lager eines Sterbenden geziemt, keine Stille. Das Gegenteil ist der Fall. Lärm umgibt ihn beinahe so wie ein Markt. Am Fuße des mittleren der drei Kreuze, die man dort auf dem Hügel Golgatha errichtet hat, diskutiert man lautstark über Kleidungsstücke. Ja, dort, zwischen zwei weiteren Verbrechern, hat auch er, der Unschuldige, seine Hinrichtungsstätte. Hier hängt er am Fluchholz und wartet auf die letzte Stunde, wartet auf den Augenblick, wo er den Sieg über den Tod davontragen kann. Aber oh Schauer, welch ein Anblick unbeschreiblicher Schmerzen begegnet unserem Blick. Ein Gekreuzigter hing oft Stunden oder gar tagelang am Kreuz und rang nach Atem. Viele sind dabei erst am zweiten oder dritten Tag erstickt. Ein grausames Sterben war das. Doch was sind diese sichtbaren Qualen gegen die geheimnisvollen Qualen, die den Sterbenden hinter dem Vorhang der äußeren Schmerzen bewegen? Ein Heer hohnlachender Höllengeister sammeln sich um sein Sterbelager. Das Abschiedslied, das ihm gesungen wird, ist satanischer Hohn und Spott ob seiner vermeintlichen Hilflosigkeit. Ihm bleibt als einzige Zuflucht nur noch das verhüllte Vaterantlitz. Es ist ein Sterben von unvorstellbarer, von uns Menschen in keinster Weise begreifbare Qualen und Schmerzen. Und all das an einem Ort vor den Toren seiner geliebten Stadt Jerusalem. Werfen wir jetzt einen Blick auf das, was über seinem dornengekrönten Haupt, wie wir gelesen haben, in hebräischer, griechischer und für uns in lateinischer Sprache steht. Inri, I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Diese Inschrift wurde auf Befehl des Präfekten Pontius Pilatus angebracht. Und mit ihr wollte der Statthalter an denen höhnische Vergeltung üben, die ihn mit ihren Drohungen gezwungen hatten, über Jesus gegen seine Überzeugung und gegen seinen Wunsch ein politisches Urteil zu fällen. Und in der Tat, in den Augen der aufgebrachten Juden war es beißender Hohn und Spott. Und doch lag und liegt bis heute eine tiefe Wahrheit in dieser Inschrift verborgen. Inri, übersetzt ins Deutsche, Jesus von Nazareth, König der Juden. König der Juden. Das muss man sich einmal verinnerlichen. Dieser Elendste aller Elenden dort am Fluchholz, dieser der Gotteslästerung bezichtigte, zerschundene und gemarterte Mensch, ein König? Und ausgerechnet ein König der Juden? Unvorstellbar in deren Augen. Kein Wunder, dass die Obersten der Priester sich gegen eine solche Inschrift wehrten und versuchten, Pilatus zu überreden, er solle doch lieber schreiben, dass Jesus nur gesagt habe, er sei der König der Juden. Doch diesmal bleibt Pilatus standhaft. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und wie recht er damit hatte. Diese Inschrift traf nämlich genau ins Schwarze. Er war und er ist König der Juden. Ja, dieser Begriff ist eher noch zu tief gegriffen, nicht weit genug gegriffen. Er sagt zu wenig aus. König aller Könige müsste dort stehen. Das wäre schon treffender. Oder auch diese Inschrift greift noch viel zu kurz. Wie wäre es mit Jesus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, König aller Könige? Oder lassen Sie mich noch einen dritten Versuch machen. Jesus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, der Erste und der Letzte, der lebendige Schöpfer und Träger und König aller Dinge. Das war er nämlich und das ist er und das wird er sein in Ewigkeit. Alles ist sein. Himmel und Erde, Zeiten und Ewigkeiten. Alles war beim Vater und seinem geliebten Sohn. Aber noch etwas war dort in den himmlischen Örtern, nämlich eine gewaltige Sehnsucht. Eine Sehnsucht? Wonach denn? Nun seht, was der Gekreuzigte einst in dieser vollkommenen Einheit mit dem Vater besaß, das gehörte im Grunde genommen nur ihm allein. Einzig die treu gebliebenen heiligen Engel durften Anteil an seiner königlichen Majestät und Herrlichkeit nehmen. Den Menschen, die durch den Sündenfall in absolute Ferne von Gottes Gemeinschaft gerückt waren, und viele von ihnen leben ja leider heute noch in dieser Ferne, diesen Sünden also konnte er nichts von all dem zuteil werden lassen. Und warum nicht? Ich glaube ebenfalls wieder mindestens aus drei Gründen. Erstens, weil die göttliche Gerechtigkeit diese Sünde nicht ehren konnten, sondern aufgrund ihrer Sünde sie logischerweise verdammen musste. Das Gebot seine Gerechtigkeit. Gott ist ein Heiliger, ein gerechter Gott und deshalb kann er nicht der Sünde gegenüber beide Augen zudrücken. Zweitens, weil die göttliche Heiligkeit mit unheiligen und gefallenen Kreaturen keine Gemeinschaft haben konnte. Ein solcher Gegensatz verträgt sich nicht, weder zeitlich noch ewig. Und drittens, weil die göttliche Wahrheit auf der einen Seite nicht Urteil und Gericht über die Sünde aussprechen konnte, um dann auf der anderen Seite doch wieder die ungerichtete Sünde in göttlicher Herrlichkeit zu dulden. Also zusammengefasst, diese göttliche Gerechtigkeit, diese göttliche Heiligkeit und die göttliche Wahrheit sprachen gegen den Sünder, gegen den Menschen und sprechen bis heute auch gegen uns. Und nun bestand aber, wie schon erwähnt, im Himmel diese gewaltige Sehnsucht. Wollte der Herr der Herrlichkeit nun entgegen all den gerade aufgezeigten Unmöglichkeiten, also entgegen seiner Gerechtigkeit, entgegen seiner Heiligkeit und entgegen seiner Wahrheit, dennoch dem Menschen von seinem königlichen Eigentum vererben, so konnte dies nur aufgrund einer Tat möglich sein oder werden, die er vollbringen musste und die auch nur er vollbringen konnte. Er selber musste die himmlischen Erde verlassen und herabsteigen zu diesem verdammenswürdigen und gerichtsverfallenen Geschlecht. Er konnte keine Engel schicken. Mehr noch, er musste an ihrer Statt den Gehorsam leisten, den der Mensch Gott schuldig geblieben war. Und noch etwas, er musste an seinem Leib den Fluch vollziehen lassen, der schwer auf dem Menschengeschlecht lastete. Und wir wissen es, dies geschah in der Stunde, in der wir ihn heute Morgen am Kreuz sehen. In seinem Sohn erniedrigte er sich selbst und leistete vollkommenen Gehorsam, Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dadurch nahm er den Fluch auf sich, den Fluch, der auf uns, auf dir und auf mir lastet und somit auch den Zorn und das Gericht Gottes. Weil sich Christus aber durch dieses Werk die Vollmacht erwarb, Sünder vor Gott gerecht zu machen, dürfen wir jene ursprüngliche Inschrift des Pilatus ganz getrost stehen lassen. Denn wenn wir durch Christus Erlöste sind, dann ist diese Inschrift dort über seinem Haupt nicht Spott, sondern tiefste Wahrheit. Jesus von Nazareth, das heißt, Gott zuerst ganz Mensch geworden und danach König der Juden. König der Juden? Ja, König der Juden. Das Wort Jude ist abgeleitet von Judah, dem vierten Sohn Jakobs, und bedeutet Lob Gottes oder Bekenne. Jude sein heißt also ein Bekenner sein, der zum Lob Gottes lebt und ihm alle Ehre gibt. Und genau das war Jesus. Er war Jude, er war ein Bekenner, er lebte zum Lob Gottes und er gab ihm, seinem Vater, alle Ehre. Und durch ihn sind auch wir zu Bekennern geworden. Seht, liebe Gemeinde, darum starb Jesus am Kreuz, auf dass er König derer sein konnte, die durch ein geheiligtes Leben als Bekenner Gott zur Ehre leben und ihn preisen. Sein Leiden und sein Sterben musste sein, damit er die aus Juden und Heiden zur Gemeinde versammelten, begnadigten Sünder als ein geistliches Israel zu sich nehmen und ihnen die Erbschaft der oberen Herrlichkeit geben konnte. Anders gesagt, durch sein Sterben konnte er die rechtmäßig enterbten Adamskinder wieder in ihr verlorenes Erbe einsetzen. Und deshalb lautet die Inschrift zu Recht Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, König der Bekenner, König derer, die Gott loben und König derer, die ihm zur Ehre leben. Nachdem wir bis hierher den am Kreuz hängenden Erblasser, sein Sterbelager und die Inschrift am Kreuz beleuchtet haben, wollen wir nun einen Blick auf den Schauplatz des Geschehens auf Golgatha werfen. Wir erkennen das Vermächtnis und die Erben geheimnisvoll vorgeschattet. Da kauern sie also, die Henkersknechte, unweit des Kreuzes auf dem Boden und verrichten eifrig und voll konzentriert ihr merkwürdiges Geschäft. Es gilt, die Hinterlassenschaft des Mannes zu verteilen, den sie soeben ans Kreuz geschlagen haben. Sie nahmen seine Kleider, berichtet Johannes kurz und lakonisch, so, als ob es etwas völlig Normales wäre. Sie nahmen seine Kleider. Diesen so wie selbstverständlich ausgesprochenen Satz wollen wir jetzt im Einzelnen ein wenig genauer anschauen, um den geistlichen Hintergrund näher zu kommen. Die Kriegsknechte also nahmen seine Kleider. Aus dem Obergewand machten sie, so lesen wir, vier Teile. Das Untergewand dagegen, also der Rock, der sollte unzerteilt bleiben. Das Los würde darüber entscheiden, wem er gehören sollte. Wie haben wir das nun zu verstehen? Betrachten wir einmal die gewöhnliche Kleidung eines Israeliten. Sie bestand aus einem Leibrock oder Untergewand und einem Mantel oder Obergewand, wie das im Allgemeinen übersetzt wird. Der Leibrock, also das Untergewand, das war ein wollenes oder baumwollenes, direkt auf dem Leib getragenes Kleidungsstück. Es reichte meist bis an die Knie und besaß Ärmel. Dieses sogenannte Kleid wurde mit einem Gürtel um die Lenden zusammengehalten. Der Mantel, also das Obergewand dagegen, war ein großes viereckiges Tuch, das man sich einfach über die Schultern warf, ähnlich einem offenen Poncho. Diese beiden Gewänder nun, Untergewand und Obergewand, nahmen die Kriegsknechte sozusagen als Erbe des Sterbenden an sich. Eventuell vielleicht noch Gürtel und Sandalen, aber davon wird uns nichts berichtet. Und gerade sind sie damit beschäftigt, das Obergewand zu zertrennen und stückweise unter sich aufzuteilen. Als sie aber das Untergewand Jesu näher betrachteten, erkennen sie in ihm ein seltenes Kunstwerk. Denn dieses Kleidungsstück ist ohne irgendwelche Naht. Es ist durch und durch aus einem Stück gewoben, ganz so wie das Gewand des hohen Priesters, das dieser am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag der Juden, tragen musste, wenn er ins Allerheiligste hineintrat. Ein solches Untergewand trug also auch Jesus Christus, unser wahrer hoher Priester. Doch auf all das haben die römischen Kriegsknechte dort am Fuß des Kreuzes gewiss nicht geachtet. Sie haben nicht überlegt, dass dieses Untergewand ein Hinweis sein könnte oder mehr noch, dass zwischen dem Untergewand des hohen Priesters der Juden und dem wahren hohen Priester Jesus Christus ein Zusammenhang bestehen könnte. Wie konnten sie auch einen solchen Zusammenhang erkennen, verwurzelt, wie sie in ihrer heidnischen Religion waren? Nein, sie haben in dem Untergewand, das da vor ihnen lag, nur das seltene und kostbare Kunstwerk gesehen und waren sich einig, dass das nicht zerteilt werden darf. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehört. Beim Losen haben sie nicht gewusst, was sie tun. Sie haben in diesem Augenblick nur den äußeren Wert des Stückes gesehen. Auch konnten sie nicht wissen, dass sie mit dem Entscheid, um das Gewand zu losen, unbewusst und ungewollt dazu beitrugen, dass sich jenes damals 1000 Jahre alte Wort Davids aus Psalm 22 erfüllen würde. MacArthur kommentiert in seiner Studienbibel die Aussage Davids so, ich zitiere: Im Psalm 22, Vers 19 bringt David sein körperliches Leid und den Spott seiner Gegner zum Ausdruck und verwendet dabei die Symbolik der üblichen Vorgehensweise bei einer Hinrichtung, bei welcher der Henker die Kleidung des Opfers verteilt, um das Ausmaß seines Unglücks darzustellen. Es ist bemerkenswert, dass David eine Hinrichtungsart genau beschrieben hatte, die er niemals sah. Die Bibelstelle ist eine typologische Prophetie über Jesus als Davids Erben des messianischen Thrones. Zitat Ende. Und wie lautete diese prophetische Aussage Davids? Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Doch hier spricht nicht David, sondern der ewige Mittler durch den Mund Davids 1000 Jahre, bevor Jesus als Mensch auf diese Erde kam. Hier öffnet der Herr der Herrlichkeiten schon sehr früh ein klein wenig das Tor zur Jesu Passion. Und weiter klagt David: Hunde haben mich umgeben. In der Regel Ausdruck für die Heiden. Auch die Fortsetzung des Satzes: Und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, treffen auf den Ort der Kreuzigung zu. Denn wie schon gesagt, heidnische Kriegsknechte der Römer umlagerten ja wirklich den Gekreuzigten und seine Hände und Füße wurden tatsächlich von Nägeln durchbohrt. All diese Worte, die David so viele Jahre vor Jesu Hinrichtung ausgesprochen hat, wie mögen sie die Menschen damals vor Rätsel gestellt haben? Sie kannten ja die Methode des Kreuzigens noch nicht. Das Verständnis kam erst einige Jahrhunderte später. Dann allerdings hat man den Sinn dieser gewaltigen Voraussage verstanden, die sich in dem Augenblick erfüllten, als man Jesus ans Kreuz nagelte und die Schergen sich um sein Erbe bemühten. Kein Zufall also das Ganze, wie einige meinen, und sie lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Man kann sie nur stehen lassen und sich ehrfurchtsvoll davor beugen. Der ewige Mittler hat dieses gewaltige Psalmwort aber nicht alleine darum schreiben lassen, damit wir die Erfüllung sehen und begreifen, dass er der wahre Messias, der verheißene Messias ist, sondern in dieser Weisung hören wir vorgeschattet Jesus Christus seufzen. Schmerz klingt daraus an unser Ohr, aber auch Trost. Es sind die Klagen des Schmerzes über die kommenden Leiden, aber auch des Trostes darüber, dass aus diesen Leiden Früchte mit Ewigkeitswert erwachsen. Jesus hat das gewusst. Er hat gewusst, als er noch in der Herrlichkeit bei seinem Vater war, die Sehnsucht des Verlorenen zu retten, die war ja in seinem Herzen groß. Er hat gewusst, wenn die Zeit erfüllt ist, werde ich zu diesen verdammenswürdigen Sündern gehen, um sie zu retten. Dieses Wort aus Psalm 22 war ihm also auch in gewisser Weise auch Trost, weil er die Früchte, die aus seinem Leiden für die Sünder erwachsen würden, schon vor seinem Erdendasein sah. Sie teilen meine Kleider. Das ist ein Geheimnis. Sie teilen meine Kleider. Der Heiland hat gewusst, dass es etwas zu teilen gibt, wenn er auf diese Erde kommt. Dass es etwas zu empfangen gibt, dass es aufgrund seiner Leiden für die Sünder etwas zu erben gibt. Sie teilen meine Kleider. Ihr Lieben, wie dringend nötig haben wir es, seine Kleider zu erben, wenn wir für Zeit und Ewigkeit selig und gerecht vor Gott werden wollen. Wir können niemals in Gottes Herrlichkeit eingehen, wenn wir nicht zuvor geerbt haben, Kleider Jesu geerbt haben. Lasst mich bei diesem Gedanken noch ein wenig verweilen. Seht, das Nacktsein und die Bekleidung haben große Bedeutung in der Heiligen Schrift. Denkt einmal zurück an den Anfang der Schöpfung, zurück an die Zeit, ehe Adam der Sünde Raum gab. Da stand er gleichsam in einem Ehrenkleid der vollkommenen Unschuld vor seinem Gott. Er durfte sich ihm nahen. Er durfte ungetrübte Gemeinschaft mit seinem Schöpfer haben. Alles war ihm unter seine Füße getan. Sein Zustand war vollkommene Seligkeit. Der Friede Gottes war seine Speise Tag und Nacht. Und dann diese Urkatastrophe. Kaum war jeder unglückselige Fall durch seinen Ungehorsam geschehen, wurde all das, was bisher war, ins Gegenteil verkehrt. Wir sehen ihn jetzt vor dem Angesicht des heiligen Gottes fliehen, ja sich verbergen. Und als Gott rief, Adam, wo bist du? Da hören wir den ersten Menschen klagen, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Und die Folgerung, weil ich nackt bin, darum versteckte ich mich vor dir. Hier kommt dieses Wort nackt zum allerersten Mal im Zusammenhang mit der Angst der Verlorenheit vor. Erkennen wir den Zusammenhang? In diesem Bekenntnis offenbart sich im Grunde unser aller Zustand, der natürliche Zustand eines jeden Menschen vor Gott. Adams traurige Blöße, das ist auch unsere Blöße, denn wir alle mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Wir können in unserem natürlichen Zustand nichts anderes tun, als uns verstecken, zu verbergen, vor Gott davonlaufen. Nackt sind wir, nackt. Und nicht ein Faden der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist uns geblieben. Das ganze Ehrenkleid der Sündlosigkeit ist weg. Durch und durch hat uns die Sünde den Glanz unserer ursprünglichen Unschuld vor Gott genommen. Nackt sind wir. Und sind wir einmal ehrlich, letztlich ahnt doch auch jeder Mensch, dass er in einem solchen Zustand nicht vor einem heiligen Gott erscheinen kann, so es denn überhaupt einen Gott gibt. Denn auch daran zweifeln nicht wenige. Darum reden sie sich ein Leben lang ein, da ist kein Gott, es gibt keinen. Ich bin keinem Gott gegenüber verantwortlich, sondern nur mir selber. Ich bin letzte Instanz. Und vieles andere führen sie noch an. Ja, ganze Ideologien sind auf diese Lebenslüge schon aufgebaut worden. Aber noch einmal, jeder Mensch, der nur einigermaßen normal denkt, denken kann, der spürt, dass wenn es wirklich, ganz wirklich einen heiligen Gott gibt, dann kann ich so nackt, wie ich bin, wie ich in diesem Sündenzustand bin, vor ihm nicht erscheinen. An so manchen Sterbebetten kann man das Bemühen sehen, vielleicht doch noch einen Kleidungsfetzen zu erhaschen, um sich in aller Eile noch vor diesem Gott begleiten zu können. Hier eine Krankensalbung, da eine letzte Ölung, dort noch vielleicht ein Abendmahl. Der Prediger muss her. Man kennt ihn zwar nur vom Hörensagen, seine Verkündigen hat man ja nie besucht, aber jetzt, man weiß ja nie, vielleicht hilft es. Ja, irgendwie müssen noch Feigenblätter her, um die Nacktheit vor Gott im letzten Augenblick noch zu bedecken. Auch wenn man vorher ein Leben lang nicht nach dem heiligen Gott gefragt hat. Schnell, schnell will man noch etwas erben. Ein paar Fetzen Stoff nur, wenn es schon zu mehr nicht mehr reicht. Man besinnt sich auf ein paar gute Werke, ein paar Spenden, die man gegeben hat, und der Gedanke kommt hoch, so schlecht habe ich ja nun auch wieder nicht gelebt. Unglaublich, liebe Geschwister, womit sich Menschen noch auf die Schnelle bekleiden wollen, wenn der Tod näher rückt. Jetzt hat man es plötzlich eilig. Jetzt wollen plötzlich alle in den Himmel. Jeder bis dahin gottlose Mensch. Aber bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bezweifle mit dieser allgemeinen Feststellung nicht, dass es auch auf einem Sterbelager noch echte Bekehrungen gibt. Aber ich würde sagen, das sind eher die Ausnahmen. Und noch etwas bedrückt mich. Selbst auf so mancher Beerdigungsvorbereitung bitten noch Hinterbliebene den Prediger, ach bitte, machen Sie ihm eine schöne Beerdigung, damit der arme Kerl da noch gut hinaufkommt. Ja, auch die Angehörigen scheinen zu spüren, so wie der gelebt hat und gestorben ist, so kann er nicht vor einem heiligen Gott bestehen. Und deshalb, ich danke jedem Bruder, der in einer solchen Situation zum klaren Wort greift und die Gelegenheit nutzt, der Trauergemeinde die Augen zu öffnen. Zu viel, und ich habe das selbst schon erlebt, wird auf unseren Friedhöfen gelogen. Und dabei ergibt sich hier eine wunderbare Möglichkeit, den ums Grab Versammelten mitzuteilen, wie schrecklich es ist, unbekleidet vor Gott treten zu müssen, welcher spricht: Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nun erhebt sich hier die Frage, woher das Kleid nehmen? Woher das Kleid nehmen, mit dem ich mich vor dem heiligen Gott kleiden kann? Von meinem eigenen Webstuhl kann ich es nicht nehmen, denn mit meinen eigenen Werken stricke ich nur ein schlechtes, untaugliches Gewand zusammen. Aber Geschwister, erinnert euch doch, es ist doch für uns gesorgt. Paulus weist in Römer 13, Vers 14 auf das richtige Gewand hin, welches es gilt anzuziehen. Er rät, zieht an den Herrn Jesus Christus. Und wie geschieht das, den Herrn Jesus anziehen? Nun ganz einfach, durch den Glauben. Mit anderen Worten, du brauchst nicht nackt und unbekleidet zu bleiben. Du musst nicht nackt vor dem heiligen Gott erscheinen, wenn er dich ruft. Du darfst dich ja anziehen. Anziehen jetzt und hier. Nimm den Herrn Jesus Christus im Glauben an, wenn du es noch nicht getan hast. Wende dich ihm zu, bekehre dich zu ihm. Bekenne ihm deine Sünden und du wirst erleben, welch wunderbare Kleider er zu vergeben hat. Und wie schön diese Kleider sind, Davon werden wir in einer weiteren Predigt noch hören. Mit diesem Gedanken wollen wir jetzt noch einmal zu den Kriegsknechten unter dem Kreuz zurückkehren. Sie tun zwei Dinge. Einmal sind sie damit beschäftigt, das Obergewand Christi zu zerschneiden und unter sich aufzuteilen. Bei diesem Obergewand ist das Teilen möglich. Dem ein Stück, jedem ein Stück, dem einen dieses, dem anderen jenes Stück, dem einen etwas mehr, dem anderen vielleicht etwas weniger. Dieses Obergewand, ihr Lieben, ist im Grunde ein Bild für die Kraft und Lebensfülle Jesu und damit auch für die uns zugedachten Geistesgaben. Denn auch diese sind teilbar und treten in der Gemeinde der Gläubigen verteilt zutage. Da ist dem einen die Gnadengabe der Erkenntnis zugefallen, dem anderen die der Weissagung, einem anderen die Gabe der Unterscheidung der Geister und so weiter. Lest dazu wieder einmal 1. Korinther 12. Da heißt es in Vers 4, es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Genau wie beim Obergewand können auch diese Gaben zum gemeinsamen Nutzen geteilt werden. Doch da ist noch das zweite Erbstück, das Untergewand. Im Gegensatz zum ersten ist dieses unteilbar. Dieses Untergewand war dem Herrn Jesus am nächsten. Es ist das Gewand aus weißem Linnen, ohne Naht, gewoben in einem Stück. Es ist also ein Gewand, wie schon einmal erwähnt, wie es der hohe Priester trug, wenn er am Versöhnungstag ins Allerheiligste eintrat. Und nun beachtet, unsere Seligkeit hängt nicht davon ab, ob wir vom teilbaren Obergewand dieses oder jenes Stückchen abbekommen haben, sprich, ob uns diese oder jene Gabe zu eigen wurde. Im Gegensatz dazu das unteilbare Untergewand, der Leibrock Christi. Dieses Untergewand ist das unentbehrliche Erbstück für jeden, der im Gericht bestehen will. Es ist das Ehrenkleid der Vergebung aller Sünden und der Gerechtigkeit vor Gott, die uns alle aus Gnaden zuteil wird, so wie wir es im Glauben empfangen. Dieser Leibrock Christi, dieses Untergewand, das ist unteilbar, sprich nicht mit einem anderen zu teilen. Wenn jemand Buße tut und glaubt, gibt Gott dieses Erbe der Sündenvergebung ganz und nicht nur teilweise dem Bußfertigen. Wenn du an Christus glaubst, ihn als deinen persönlichen Erlöser bekennst, gibt Gott dir das Erbe der Rechtfertigung ganz und ungeteilt. Ist das nicht ein gewaltiges Erbe, was wir da empfangen dürfen? Und dies alles erhalten wir, obwohl wir nicht die rechtmäßigen Erben sind. Also nicht Menschen, die sagen können, irgendwie habe ich es ja doch auch ein wenig verdient. Nichts haben wir verdient von seinem Erbe. Nichts, gar nichts. Im Gegenteil, den ewigen Tod hat jeder Unbekehrte verdient, aber kein Erbe. Ich habe von einem Ereignis erzählt bekommen, welches sich zu einer Zeit zugetragen hat, als auch in der Schweiz noch Kinder zum Betteln von Haus zu Haus ziehen mussten. Und man versicherte mir, dass es sich genau so zugetragen hat. Und ich habe keinen Grund, an der Lauterkeit des Erzählers zu zweifeln. Ich will es Ihnen als Illustration weitergeben. Ein zerlumpt gekleidetes Mädchen kam zum Gasthof eines sehr reichen Herrn. Wie es sich nahte, wurde es vor den Augen dieses Herrn von einem Hund angefallen und gebissen. Mit tränenerfüllten Augen sah das Mädchen diesen reichen Mann jetzt an. Was wird er tun? Der Gutsbesitzer öffnete in Liebe und Erbarmen sein Herz, nimmt das Kind in sein Haus auf und kleidet es in die schönsten Kleider. So schöne Kleider hatte dieses Kind noch nie gesehen. Ein Glück, dass der Hund es gebissen hatte, sonst hätte sie nie solche Kleider bekommen. Und der Gutsherr machte dann dieses fremde Mädchen zu seiner Tochter und damit zur Erbin, eine Erbin von vielen Gütern, Bergwerken und Millionen. Soweit die Begebenheit, die man mir erzählte. Was will ich mit dieser Begebenheit sagen? Nun, ich will sagen, seht, so nimmt Gott uns, die wir Fremdlinge und Bettler sind, auf und setzt uns zeitlich und ewig durch Jesus allein aus Gnade zu Erben ein. Geh also vertrauensvoll zu Jesus. Da wird dich kein Hund anbellen noch beißen. Höchstens der Teufel kann dir gefährlich werden, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Doch um das abzuwenden, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also geh zum Heiland, wie du auch bist. Werde ein Bettler vor Gott, und aus dem Kind der Verlorenheit wird ein erbberechtigter Sohn oder eine erbberechtigte Tochter. Mit den allerschönsten Kleidern wird er dich einkleiden, mit dem Leibrock des Gekreuzigten, den dir weder Tod noch Teufel rauben kann. Mit ihm kannst du dann vor Gott bestehen, wenn deine Zeit hier endet und für dich die Ewigkeit beginnt. Und wie diese Kleider aussehen, wie ich schon sagte, möchte ich in einer weiteren Predigt noch einmal ganz genau beschreiben. Möge Gott sie segnen. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Geliebter Heiland Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir dieses gewaltige Erbe antreten dürfen. Du hast es für uns errungen, erworben durch dein Leiden und Sterben. Die Kriegsknechte dort am Fuß des Kreuzes, die da und dort ein Stück vom Teilbaren zu sich nehmen, sie losen um das Unterkleid und warten gespannt darauf, wem es wohl zufallen würde. Herr Jesus, wir dürfen bitten um das größte Erbe, das du uns aus Gnade schenken willst, die Gabe der Sündenvergebung und der Gerechtigkeit vor Gott. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dieses Kleid ungeteilt entgegennehmen dürfen. Wir danken dir, dass du uns das, was wir am allernächsten war, gelassen hast. So dürfen wir vor Gott erscheinen mit dem wunderbaren Lied in unserem Herzen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Erich Fischer sprach in seiner Serie über die letzten Stationen im Leben Jesu in einem fünften Teil zu Ihnen zum Thema Das Erbe eines Königs. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
war. Oh, die Gnade, die uns Menschen traf. Oh, die große Kluft ist nicht mehr da.
Fand nun meine Seele.